Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Jens.
Moin moin, grüß Gott in die Runde. Freue mich wieder auf ein neues Thema.
Ja, neues Thema haben wir mitgebracht. Jens, Milch macht müde Männer munter, oder?
Ja, mich nicht mehr. Also ich bin jetzt seit ungefähr 20, 25 Jahren milchfrei. Vielleicht nicht 100%, aber so 98, 99%. Und habe mich deshalb auch mit dem Thema natürlich auseinandergesetzt, schon vor 2 Jahrzehnten. Das hat damit zu tun gehabt, dass ich selber Probleme hatte, vor allem mit der Haut, mit dem Darm. Und ich habe dann sehr viel experimentiert damals und habe dann irgendwann den Faktor gefunden, der bei mir auf jeden Fall das Fass auch zum Überlaufen gebracht hat. Und das habe ich dann durch viele Eliminationen herausgefiltert. Und am Ende ist dann das Thema Milch, Milchprodukte, was in den ersten 25 Jahren meines Lebens immer eine große Bedeutung hatte. Ich bin damit aufgewachsen, mit Milchkaffee, mit Quark und mit Körnerkäse und mit dem ganzen Zeug, was man heute so im Kühlschrank hat.
Ja, ihr hört da draußen, Milch ist unser Thema heute. Und Jens hat eine Vergangenheit damit und wir wollen deshalb auch nochmal in Milch reinschauen oder uns das Thema mal vor die Brust nehmen, weil man hört ja ganz, ganz viel mit auch milchassoziierten Krankheiten, sei es Laktoseintoleranz, Jens hat es gerade angesprochen, Darmprobleme, Hautprobleme, es gibt viel Autoimmunerkrankungen, ihr habt bestimmt schon mal von Osteoporose gehört, die wird am meisten mit Milch oder auch mit Erkrankungen in Zusammenhang gebracht. Und deshalb wollen wir uns einfach mal das Thema genauer anschauen, da mal tief einsteigen. Und Milch macht müde Männer eher krank? Fragezeichen. Frauen und Kinder auch natürlich. Und wo das Ganze herkommt und wie man das alles einordnen kann, das soll heute unser Thema sein. Jens, und steigen wir mal ein. Milch ist ja eigentlich, wenn man das so evolutionär betrachtet, ein relativ junges Lebensmittel, oder?
Ja, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du hast diese Kampagne erwähnt. Milch macht müde Männer munter. Es gab diverse Kampagnen. Es gab auch die Kampagne, die Milch macht's. Vielleicht der eine oder andere kann sich noch erinnern an diese Milchbärte, die man gesehen hat bei Prominenten. Das war so in den 80er Jahren. Vorher gab es dann Milch macht müde Männer munter. Das war, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren. Und so hat man versucht, hier eine Nahrungsmittel- oder Nahrungsmittelgruppe hier einzuführen und praktisch als Standard zu etablieren. Heute ist das ja kaum noch wegzudenken. In allen Pyramiden der westlichen Welt haben wir Milchprodukte, mit einer Ausnahme, und das ist Kanada. Kanada hat die Milchprodukte rausgenommen, auch interessant. Da werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Kanadier sind andere Menschen wie Europäer, wie Deutsche oder Schweizer oder Österreicher. Deswegen hat man es da rausgenommen. Aber das ist ganz interessant, wenn man das auch vergleicht, vor allen Dingen mit Naturvölkern. Das habe ich auch in meiner Doktorarbeit gemacht, um zu verstehen oder besser zu verstehen, was sind eigentlich Grundnahrungsmittel, Axel? Denn wir haben sie ja hier in der westlichen Welt definiert. Wir haben die Getreideprodukte, wir haben die Milchprodukte und wir sagen, dass sie auch notwendig sind für die menschliche Ernährung. Und wie hat man das eigentlich geschafft, diese Notwendigkeit in die Köpfe der Leute zu bringen? Unter anderem mit solchen Kampagnen. Na, das war eben vor 100, 200 Jahren ebenso noch nicht der Fall. Da gab es diese reichhaltige Fülle von Milchprodukten auch noch nicht. Da hat man sicherlich auch Milch und Milchprodukte konsumiert, aber nicht in diesem Ausmaß. Und daran sieht man, an diesem Beispiel Milch und Milchprodukte und diesen Kampagnen, sieht man, wie gut Werbung funktioniert. Man muss eben Dinge nur oft genug wiederholen. Irgendwann etabliert sich das und irgendwann wird daraus ein Glaubensbekenntnis. Da gibt es ja das Thema Neuromarketing. Ich weiß nicht, ob du da mal von gehört hast, aber diese Neuromarketing-Strategen wissen ganz genau, wie oft man in welcher Form etwas wiederholen muss, damit es praktisch infiltriert in unser Unterbewusstsein. Und das hat man damals mit Milch- und Milchprodukten gemacht. Denn es gab eine eigene Marketinggesellschaft. Ja, muss man sich auch mal vorstellen. Das ist so ähnlich wie die IHK. Wenn man sich selbstständig macht, dann ist man sofort Pflichtmitglied in dieser IHK. Und so waren die Bauern damals Pflichtmitglied in der CMA. CMA, das Beste von Bauern. Ja, das war eine reine Marketinggesellschaft, die praktisch Pflichtbeiträge von den Bauern eingezogen hat und hat die übersetzt in Marketingkampagnen. Das heißt, man hat damals sich Prominente aus allen Schichten der Gesellschaft geholt, aus dem Sport, aus dem TV, aus was auch immer, um praktisch das in alle Ecken der Gesellschaft zu bringen, dieses Thema. Man wollte Milch und Milchprodukte etablieren, als Grundnahrungsmittel etablieren. Und das hat ja bis heute gut funktioniert. Heute sind wir so weit, dass wir, man kann sich vielleicht noch an die Butterberge und die Milchpulverberge erinnern, die vor einigen Jahrzehnten mal Thema waren. Heute sind wir hier in einer Sättigung, aber nicht in Asien und auch nicht in Afrika. Heute exportieren wir nach zum Beispiel China oder nach Japan oder in afrikanische Länder, um diese riesen Produktionsberge, die wir haben, noch ein Stück weit loszuwerden. Und ein Satz noch, wir haben sogar die ostfriesischen Milchkühe. Ich komme ja aus dem schönen Ostfriesland. Auch die ostfriesischen Milchkühe haben wir vor 2, 2,5 Jahrzehnten exportiert nach China. In China hat man riesige Molkereien aufgebaut, nach unserem Vorbild, obwohl in Asien und China kein Mensch Milch und Milchprodukte konsumiert hat.
Ja, das ist unglaublich. Also weshalb ich aufgezeigt habe, nur mal um so reinzukrätschen, weil du das gerade sagtest, wie Werbung wirkt und wie Werbung auch kulturübergreifend wirkt. Warum wollen die Chinesen einfach Milchprodukte haben von uns? Die Chinesen möchten größer werden. Das ist unter anderem ein Grund. Sie wollen, dass Kinder größer werden, weil Europäer sind, haben durchschnittliche Körpergrößen, sind einfach größer als Asiaten. Und sie wollen erreichen, dass auch ihre Bevölkerung wächst und oder größer wird. Und das ist ja auch ein Marketing-Effekt, der schon damals in den 50er, 60er Jahren schon genannt wurde. Und noch ein Punkt, warum auch so viel Milch auch heute noch konsumiert wird. Wusstest du das, dass in Brüssel mehr Lobbyisten für die Milch sitzen als für die Autoindustrie? Und zwar in Brüssel sitzen 70.000 Lobbyisten, die nur dafür zuständig sind, die ganze Bevölkerung immer in Milch, in den ganzen Abhängigkeiten der Agrarindustrie zu halten. Und das ist schon unglaublich an Zahlen, ne? Wenn man das so sieht, wie Werbung wirkt halt, ne?
Da erinnere ich mich gut an den Vortrag, den ich mal vor Ärzten gehalten habe. Und dort habe ich die Calciumtabellen gezeigt. Und Calcium ist ja so ein Thema, was praktisch bei jeder Mutter, wie soll man sagen, bei jeder Mutter implementiert wurde, dass Calcium ja wichtig für den Säugling und für die Neugeborenen, für die kleinen Kinder ist. Und deshalb natürlich die Milch hier an Nummer 1 steht. Aber wenn man sich die Calcium-Tabellen anschaut, dann ist dem überhaupt nicht so. Viele, viele pflanzliche Lebensmittel, Kräuter etc., die einen viel höheren Kalziumgehalt haben. Und da wird sich dann der eine oder andere fragen, ja, warum ist das denn so, dass hier Milch immer da die Fahne hochgehalten wird? Und ich habe damals auf dem Vortrag gesagt, die Petersilie hat ein Problem. Sie hat keine Lobbyisten in Brüssel. Und da kam dann einer der Ärzte, kam dann zum Mikrofon, kam so mit ganz grimmiger Miene zum Mikrofon. Ich dachte, der wollte mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas reindrücken. Ja? Und dann sagte er nach dem Vortrag, und Herr Frese, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass Sie gesagt haben, in Brüssel gibt es keine Lobbyisten für Petersilie. Also, liebe Kollegen, mehr Petersilie essen, weniger Milchprodukte konsumieren.
Jens, gehen wir mal rein einfach. Wir hatten eben gesagt, relativ junges Lebensmittel. Es wurde erst so ungefähr 5000 vor Christus, wurde es irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt in der Historie. Also die Römer kannten sowas wie Butterschmalz, haben es aber nur für Kosmetik und für Heilsalbe verwendet, nicht als Nahrungsmittel. Und selbst Hippokrates kannte schon Unverträglichkeit auf Milch. Und für die Griechen war halt Milch, galt bei denen als gesundheitsschädlich. Und jetzt lass uns mal reingehen. Wir haben jetzt schon immer mal wieder gesagt, du hast auch gesagt, seit 25 Jahren keine Milchprodukte mehr. Und warum soll Milch denn angeblich trotzdem so gesund sein? Und wie kommt es, dass sich das immer noch so stark in unseren Köpfen hält?
Ja, das erinnert mich an so ein Max-Planck-Zitat. Es dauert, ich mal frei übersetzt, ja, es dauert 80 Jahre, bis der Professor und seine Doktoranden nicht mehr an der Uni tätig sind. Damit wollte Max Planck damals sagen, es braucht eben so lange, bis sozusagen altes Wissen von den Unis weg ist und neues Wissen sich etablieren kann. Das tut es ja auch gerade, Axel, denn wir haben ja diese Planetary Health Diet auch schon besprochen in einer Episode, dass jetzt alles etwas pflanzlicher wird. Man rückt also ein bisschen ab von der tierischen Kost, was natürlich nicht gut ist für die Milchwirtschaft. Da werden jetzt auch viele Lobbyisten in Brüssel sozusagen lobbyieren dagegen, gegen diesen Trend. Aber du hast eben die Historie erwähnt. Ich habe mich ja sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und auch einen Online-Kurs dazu entwickelt. Weil mich dieses Thema eben, ich habe es gerade mal überschlagen, nicht 25 Jahre, sondern über 30 Jahre schon beschäftigt. Und bin dann auf Dinge gestoßen, wie zum Beispiel, dass es erst 5000 vor Christus erste Aufzeichnungen gab, die einen Hinweis geben, dass Menschen sich mit Milch und Milchprodukten beschäftigt haben. Vermutlich deshalb, weil eben die entsprechende Tierwelt noch nicht domestiziert war. Vermutlich sind kleinere Tiere wie Schaf, Ziege früher domestiziert worden und man hat vermutlich, das ist eine Hypothese, vermutlich die Milch von Ziegen und Schafen früher konsumiert als die von Rindern. Du sagst es, die Römer haben dann so die erste Milchverarbeitung aufgebaut. Das war so 8 bis 700 vor Christus. Aber man muss eigentlich gar nicht so weit zurückdenken. Ich brauche nur meine Kindheit zurückdenken. Da musste ich mit der Milchkanne immer zum Bauern fahren. Und meine Oma hat mich immer losgeschickt und habe dann diese verbeulte Milchkanne zum Bauern gefahren. Der hat mir die dann befüllt mit Rohmilch. Die Rohmilch habe ich dann zur Oma gebracht, denn die Oma hat sie umgefüllt in so eine Kumme, haben wir das genannt, ja, so eine Schale. Und wofür haben wir die Schale benutzt? Für den Rahmen, um unseren Ostfriesentee zu garnieren. Ja, in Ostfriesland hat man alle 3 Stunden, würde ich nicht sagen, aber dreimal am Tag Minimum hat man 3 Tassen Tee getrunken. Also so am Tag 9 bis 12 Tassen Tee, manche auch mehr. Und dann gab es eben oben auf die Oberfläche, gab es eben so einen kleinen Schuss Rahm. Und Rahm war natürlich das, was sich in der Milch letztendlich absetzt. Das ist dann der fettige Anteil. Wir haben diesen wässrigen Anteil, das ist die Molke, die man dann auch sehr schnell natürlich sieht, gerade in dieser Schale. Ich sehe die heute immer noch vor mir. Ja. Und was hat meine Großmutter damals mit der Molke gemacht? Sie hat sie einfach weggegossen, weil es gab keine Verwendung dafür. Wir haben also den Fettanteil genutzt, wahrscheinlich eben weit im Vorfeld dann auch als Salbe und hat vielleicht auch entsprechend Butter genutzt als Hautpflegeprodukt oder vielleicht sogar hat man auch angefangen, die Butter zu konsumieren. Aber den wässrigen Anteil, den Molkeanteil, den hat man nicht genutzt, bis man dann auf die Idee kam, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Abfall? Das war so in den 70er Jahren und dann hat man sich überlegt, ja, wer kann denn das Zeug gebrauchen? Dann haben sie die Molke erstmal genauer studiert, haben die untersucht und haben gesehen, aha, da finden sich eine Menge Proteine in der Molke. Und wer kann diese Proteine nutzen? Damals kam dann so ein bisschen diese Fitnesswelle aus den USA auf. Ja, man denke noch so an Arnold Schwarzeneggers Zeiten. Und da kamen so die ersten Studios auch in Europa und dann hat man gesehen, aha, okay, die Kraftsportler, die können Eiweiß vertragen, die brauchen Proteine. Also extrahieren wir die Molkeproteine aus dieser wässrigen Lösung und machen daraus ein Pulver. Und dieses Pulver findest du heute in allen über 10.000, ich glaube 11.000 Studios haben wir in Deutschland. Und weltweit natürlich noch viel mehr, wo wir diese Eiweißshakes auf Molkebasis finden. Und eigentlich ist es immer Abfall gewesen. Ja.
Zu der Molke und zu den Proteinshakes, da kommen wir bestimmt nachher nochmal als eine kurze Ergänzung. Molke darf man hier in Deutschland oder auch hier in Europa nicht wegschütten, also nicht ins Wasser kippen, also nicht in Flüsse oder sowas. Darf man das nicht reinkippen, weil es vergiftet das Wasser für Fische und auch für Mikroorganismen, die sich dort befinden. Und von daher hat man da eine gute Möglichkeit gefunden, mit den Fitnessstudios das dort dann entsprechend zu vermarkten. Jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen in die Historie reingeschaut, aber jetzt gehen wir mal in die Gegenwart und schauen einfach mal, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Verträglichkeit von Milch? Ich hatte es gerade im Intro ein bisschen erwähnt. Wir haben Krankheiten, die mit Milch assoziiert werden, Laktoseintoleranz, Darmprobleme, Haut, Akne, Autoimmunkrankheiten. Wie sieht es eigentlich da mit der Verträglichkeit aus? Die einen sagen, ich vertrage Milch, die anderen, ach, das ist doch totaler Blödsinn, ich vertrage gar keine Milch. Es gibt ja mehr oder weniger mittlerweile so zwei Lager. Die einen sagen, ich esse gar keine Milch mehr, die anderen sagen, ach, das macht gar nichts aus. Was ist dazu zu sagen?
Ja, das muss man natürlich differenziert betrachten, wie alles im Leben. Wir neigen ja mal dazu, schwarz und weiß, uns in Lager aufzuteilen, wie du sagst. Aber lass uns mal annähern an das Thema. Wenn man mal anschaut, aus was besteht eigentlich Kuhmilch? Dann haben wir den größten Teil Wasser. 87% sind Wasser. 3,4% sind Milcheiweiß. 3,8% sind Milchfett. 4,8% sind Milchzucker. Und der Rest sind einige Mineralstoffe und Vitamine, machen ungefähr 0,7% aus. So, und dieses Verträglichkeitsthema, was du gerade erwähnt hast, ist ein Thema, was vor allen Dingen auf dem Bereich Milchzucker spiegelt. Jeder hat mal was von der Laktoseintoleranz gehört. Im Prinzip ist das ein falscher Begriff, denn die Laktoseintoleranz ist der Normalzustand. Ja, deswegen. Ja, das sage ich auch immer ganz gerne in Seminaren und Kursen. Ich fühle mich nicht wohl mit dem Begriff. Wir müssten es eigentlich Laktasepersistenz nennen. Warum? Weil es in einigen Gebieten dieses Erdteils Menschen gibt, die diesen Milchzucker immer noch verdauen können. Und für die Verdauung von Milchzucker, für die Aufspaltung von Milchzucker in Galaktose und in Glukose, das sind die beiden Zuckermoleküle, die in dem Milchzucker stecken, brauche ich ein Enzym, und dieses Enzym heißt Laktase. Und der Schöpfer oder die Evolution hat sich überlegt, dass in dem Moment, wo wir die Laktationsphase verlassen, also wenn wir abstillen, wenn wir unsere Kinder anfangen, feste Nahrung aufzunehmen, dass wir dann auch die Laktaseproduktion verlieren. Dass unser Organismus also in der Lage ist, in der Zeit, wo wir an der Mutterbrust hängen, ja, und den Milchzucker über die Muttermilch bekommen, dass wir dann natürlich auch Laktase brauchen, um den Milchzucker nutzen zu können. Und das ist beim Homo sapiens, beim Menschen eben so geregelt, dass das normalerweise eben nur 1,5 Jahre, 2 Jahre stattfindet. Und dann geht die Laktaseproduktion so langsam aber sicher in den Keller. Nur bei einigen Menschen auf diesem Planeten nicht. Beispielsweise in Skandinavien. In Skandinavien hat man eine hohe Verträglichkeit von Milchzucker. Die liegt so bei über 80%. Warum ist das so? Also Skandinavier, ein Großteil der Skandinavier sind in der Lage, auch im Erwachsenenalter immer noch Laktase zu produzieren. Auch bei uns in Deutschland sind immer noch viele Menschen, die können Laktase produzieren. Aber, und das weiß auch jeder, der Ernährungsberatung macht, dass Menschen angeben, so mit ja, Mitte 40, Anfang 50, so wenn man so in diese Bereiche kommt, dass sie dann plötzlich feststellen, dass sie das nicht mehr so gut vertragen. Und das kann eben auch mit einer abnehmenden Laktaseproduktion zusammenhängen, die ganz, ganz langsam schleichend in den Keller geht. Normalerweise geht das sehr schnell in den Keller. Normalerweise sind wir überhaupt nicht laktosetolerant, sondern wir sind per se intolerant. Nur eben, ich habe gerade den Begriff genannt, Laktasepersistenz. Wir haben in Skandinavien über 80%, in Asien und am Äquator haben wir praktisch 0%. Das heißt, die Afrikaner und die Chinesen, die wir gerade erwähnt haben, also die Asiaten und Südostasiaten, sind eigentlich gar nicht in der Lage, den Milchzucker zu verdauen. Und den muss man dann, das machen die ja heute in den Großstädten, da gibt es ja tonnenweise Milchprodukte, bis unters Dach sind die zu mit amerikanischen und europäischen Milchpulverprodukten. Jetzt stellen sie es auch selber her. Dem muss man ja praktisch die Laktasetablette gleich dazugeben. Ja, damit die überhaupt in der Lage sind, den Milchzucker zu verdauen. Das ist aber für alle Zuhörer, das ist aber nur ein Thema in der Milch. Hier geht es um den Milchzucker, nicht um die Milchproteine. Bei den Proteinen sind wir eher bei Immunologie, da sind wir eher bei Allergie, Immunologie, und bei Milchzucker sind wir dann bei Unverträglichkeit. Deshalb muss man Menschen in der Ernährungsberatung auch immer fragen, wie gut sie darauf reagieren. Hat sich das vielleicht in den letzten Jahren verschlechtert? Ist das vielleicht ein Faktor, der ursächlich ist, um Darmstörungen auch zu erklären? Das ist ein ganz wichtiger Parameter, den man immer abfragen muss.
Jetzt haben wir gerade über Unverträglichkeit gesprochen und dann auch hast du gerade die Proteine erwähnt auf der anderen Seite. Jetzt ist es so, man hört jetzt ganz, ganz viel immer, ja, die Milch ist gut, weil da ist ja viel Kalzium drin, das ist eine gute Kalziumquelle und das ist gut für die Knochen. Du hast es selber eben erwähnt, den Kindern sagt man, fürs Wachstum, die Knochen müssen stark werden, gerade bei kleinen Kindern, da muss alles sich festigen und deshalb brauchen die Milch, Milchprodukte, Joghurt bis zum Abwinken. Warum ist denn jetzt eigentlich, oder warum soll Milch schlecht sein? Hat's gar nicht so viel Kalzium? Wie hängt das zusammen?
Ja, am Kalzium kann man das ganz gut festmachen, ne? Das haben wir eingangs gesagt, wie auch die Werbewirkung letztendlich bei uns im Unterbewusstsein ist. Also mal die Fakten gesprochen. Heute hat man ja immer mehr das Gefühl, wir sprechen über Emotionen, aber nicht über Fakten. Die Milch hat etwa 120 bis 200 Milligramm Kalzium. Mandeln haben 250 Milligramm. Das heißt, die doppelte Menge. Ja, aber niemand wird auf die Idee kommen, kleinen Kindern zu sagen, du musst mehr Mandeln essen.
Oder mehr Petersilie.
Oder mehr Petersilie. Petersilie hat 240 Milligramm. Aber noch ein viel besseres Nahrungsmittel ist eigentlich Sesam oder Sesamsamen. Die enthalten nämlich über 1000 Milligramm. Also mehr als die fünffache Menge von Milch. Und wenn man sich große Studien anschaut, große Kohortenstudien, dann sieht man sogar, du hast vorhin das Thema Osteoporose erwähnt, dass in den Milchtrinkerländern mehr Osteoporose vorhanden ist als in den Ländern, wo weniger bis gar keine Milch getrunken wird.
Und dieses Phänomen, Jens, das musst du uns aber mal noch genauer erklären, weil früher hat man doch immer gesagt, ja, also wenn du Milch trinkst, nimmst du Kalzium zu dir und Kalzium macht die Knochen stark, wie ich das eben schon gesagt hatte. Und das beugt auf jeden Fall vor Osteoporose vor, gerade im Alter.
Ja, das ist diese unglaubliche Verkürzung des Themas. Das hat die Allgemeinbevölkerung vielleicht im Kopf, weil wir ja auch indoktriniert wurden über die letzten 70 Jahre durch bestimmte Marketingmaßnahmen. Aber der Knochenstoffwechsel ist natürlich viel komplexer. Der hat ja nicht nur mit Kalzium zu tun, sondern der hat auch mit Vitamin D zu tun, der hat auch mit Bor zu tun, der hat mit anderen Mineralstoffen zu tun. Denn im Knochen, das ist ja der Mineralspeicher, den wir haben im Körper. Und wenn man Mineralien braucht, weil man beispielsweise säurelastige Ernährung gegenpuffern muss und man braucht basische Mineralstoffe, dann bedient sich das System Gewebearten, wo es gespeichert ist. Und in diesem Fall ist das der Knochen. So, das heißt, Milch ist eigentlich nie das Thema gewesen. Das Thema ist wesentlich komplexer. Da haben wir den Vitamin D-Mangel, dann haben wir die heute sehr säurelastige Ernährung, die uns da reinhagelt, die das praktisch sabotiert, das ganze Thema, die uns Mikronährstoffe kostet. Und wenn man das dann über 10, 20, 30 Jahre sieht, ja, und permanent wird schleichend sozusagen, wird Mikronährstoff aus dem Knochen gezogen, dann ist es klar, dass irgendwann der Knochen sehr, sehr brüchig wird und weich wird. Und das ist heute das Dilemma, was viele Orthopäden auch haben, die zum Beispiel Hüften verbauen, ja, also ein Hüfttap verbauen, dass sie teilweise in den Oberschenkelknochen gar nicht mehr reinkommen, weil er so porös ist, so osteoporotisch ist, dass man dann gar kein Hüfttap mehr verbauen kann. Großes Problem. Da haben wir über die Ernährung natürlich sehr viel Einflussmöglichkeit über den Säure-Basen-Haushalt. Das wäre jetzt ein wichtiges Thema, der das verhindert, dass wir sozusagen ständig auf Kosten der Knochen leben.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt daran denken, gerade lass uns noch mal ganz kurz bei den Knochen bleiben. Ich habe auch irgendwo gelesen, recherchiert, dass sogar diese dauernde, schleichende, wie du es gerade gesagt hast, säurehaltige Ernährung auch ein Kalziumräuber ist. Also ein regelrechter Räuber aus den Knochen die ganzen Mineralien rauszieht.
Genau, wir haben sehr viele säurelastige oder man muss sagen, nicht säurelastig, sondern in Säure umgesetzte Lebensmittel, die im Körper in die Säurelast erhöhen. Das ist eben nicht die Zitrusfrucht. Die wird basisch umgesetzt. Ja, aber wir haben in der Proteinwelt, in der Welt der Süßigkeiten etc. sehr, sehr viele Convenience-Food-Produkte, die eben einen Überlast an Säureproduktion entstehen lassen. Wir haben auf der anderen Seite sehr wenige basische Lebensmittel wie Blattsalate, wie Gemüse. Ja, Gemüse findet heute kaum noch statt, in gewissen Gesellschaftsschichten schon, aber ich spreche jetzt von dem Durchschnitt, von der Durchschnittsbevölkerung. Und wir haben den säurelastigen Nahrungsmitteln zu wenig basische Lebensmittel entgegenzusetzen. Und das kostet natürlich am Ende dann Mikronährstoffe, die dann zu finden sind in den Knochen. Logisch.
Wir waren ja eben bei der Milch, hatten gesagt, auch ja, es gibt ganz verschiedene Arten. Ne? Du hast gesagt, du bist von deiner Oma losgeschickt worden mit der Milchkanne und dann habt ihr die Rohmilch geholt oder du hast die Rohmilch geholt und dann den Rahm abgeschöpft, der Rest wurde weggeschüttet. Heute haben wir ganz, ganz viele Sachen. Also Rohmilch, es gibt Haarmilch, es wird von A1 oder A2 Milch gesprochen. Dann gibt es halt Biomilch, Weidemilch. Können wir da mal einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was hat es damit auf sich?
Naja, erstmal muss man eingangs sagen, du hast die Rohmilch erwähnt. Die Rohmilch wurde ja vor 60, 70 Jahren dann auch noch toleriert. Irgendwann gab es dann mal Gesetze, die das Ganze verändert haben. Und die Gesetze gingen dann in Richtung, dass Milch heute pasteurisiert werden muss, dass Milch sterilisiert werden muss, dass Milch ultra hoch erhitzt wird. Ich kann mich noch erinnern, wie dann die Supermärkte kamen in den 70er Jahren. Dass dann plötzlich auch meine Großmutter plötzlich nicht mehr die Rohmilch vom Bauern besorgt hat, sondern die Tetra-Pak-Milch stand dann im Kühlschrank und die stand da eben nicht nur 5 Tage, sondern plötzlich 5 Wochen. Es war ja bequem. So, aber man hat nicht gewusst, was da eigentlich passiert. Was ist eigentlich eine Pasteurisierung? Was ist eine Sterilisierung? Was ist eine Ultrahocherhitzung? Denn wenn man sich die Rohmilch anschaut, die sieht ja nicht so schön weiß wie im Tetra-Pak aus. Ich habe gerade erwähnt, wir haben oben den Rahmen, der sich und dann setzt sich die Molke ab, die wässrige Lösung. Und durch diese Homogenisierung, die da industriell abläuft, werden diese Fettpartikel in ganz, ganz kleine Fettpartikel, wie soll ich sagen, aufgespalten. Und dadurch haben wir erst diesen Charakter der Milch, den wir heute sehen, wenn wir uns das Milchglas mit UHT-Milch vollschütten. Diese UHT-Milch ist aber auf der einen Seite natürlich sehr stark verändert durch die Hitze und die Sterilisation und so weiter. Auf der anderen Seite ist das aber auch nicht die Milch von einer Kuh, sondern die Milch von 3000, 5000 Kühen, die dann alle in diesen Molkereiwagen dann transportiert werden zu den Molkereien. Da wird alles durchgemischt und dann wird letztendlich daraus werden dann die entsprechenden Produkte gemacht. Käseprodukte oder Quark oder was auch immer wir heute alles vorfinden. Und deshalb, wenn man ein Milchprodukt konsumiert, muss man wissen, dass wir ein stark industriell verändertes Produkt konsumieren. Ja, das ist halt letztendlich sehr stark verarbeitet und ja, gehört deshalb auch für meinen Geschmack nicht zu unseren Grundnahrungsmitteln. Also in meiner Pyramide würden Milch und Milchprodukte nicht vorkommen.
Zumal ja auch heute die Kühe, also früher standen die Kühe halt überwiegend auf der Weide oder auf der Wiese und haben dort auch noch als Wiederkäuer das Gras gegessen oder gefressen. Und heutzutage werden die Kühe ja vielfach auch in Ställen gehalten und kriegen dann halt auch noch Maisfutter und Getreide und was weiß ich, was da alles drin ist. Und das ist ja auch keine quasi artgerechte Haltung. Wir werden es in den Shownotes verlinken. Ich habe es da mal ein bisschen rausgesucht. Es gibt da auch heutzutage Labels, Gütesiegel für Milch von Greenpeace, wo zum Beispiel auch Kühe heutzutage auch noch angebunden gehalten werden. Die sehen gar kein Tageslicht, die sehen gar keine Weide. Und das ist das, was du sagst. Da werden Tausende von Liter Milch zusammengekippt und von den Kühen ist natürlich auch die Milch dabei.
Ja,
Und
und das ist ja, Axel, das ist ja nahezu pervers, was da passiert, ja.
ja, das ist wirklich pervers.
Diese Rinder, die sind ja permanent trächtig, also die sind ja dauerschwanger und das dann über diverse Jahre. Und die kriegen dann natürlich auch früher die Erkrankungen, die sie eigentlich erst mit über 20 Jahren bekommen, wenn die so langsam, also Kühe, Rinder werden ungefähr 25 Jahre. Aber die sind eigentlich mit 6, 7, 8 Jahren sind die schon durch.
Genau, und so wird es auch gehandhabt. Du sagtest gerade, normalerweise hat ein Rind eine Lebenserwartung von 25 Jahren und heutzutage sind die nach 6, 7, 8 Jahren durch und gehen dann zum Schlachthof. Und wenn man
Ja,
sich das
woran
mal
liegt
über.
das? Das liegt daran, dass sie eben nicht, wie du gesagt hast, artgerecht gehalten werden. Aber hier wird wirklich legales Doping praktiziert. Und da gibt es dann weltweiten Wettbewerb über also wer produziert Kühe, die die höchste Milchleistung erbringen. Und da gibt es echt ein paar Ausreißer. Da gibt es auch Fotos dazu, die ich mal gesammelt habe und habe die dann in diesen Online-Kongress auch einen Kurs reingestellt. Das ist wirklich abstrus, ja, muss man wirklich sagen. Der Weltrekord. Damals, als ich vor ein paar Jahren diesen Kurs erstellt habe, der lag bei 215.000 Kilogramm Milch in 15 Jahren. Übersetzt in Deutsch heißt das 7 Tanklastzüge oder 1 Million Gläser Milch. Das muss man sich mal vorstellen. Im Jahre 1800 hat eine Kuh im Jahr 250 Kilogramm produziert, Milch produziert. Heute sind es 6.000 bis 8.000 pro Jahr, Stand 2015. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn man entsprechend Kraftfutter und hier und da ein bisschen mithilft, zum Beispiel über rekombinantes Somatotropin, das wird in den USA gemacht, ist hier in Europa verboten. Aber da spritzt man praktisch Wachstumshormone den Kühen, damit sie in der Lage sind, eben diese riesigen Mengen an Milch zu produzieren. Das ist wirklich absurd, wirklich absurd.
Es ist wirklich absurd, was dort passiert und was dort auch mit Tieren passiert. Und ein kleiner Sidekick nur, also das ist das, was ja mit der Milch passiert. Und wenn dann die Kühe so hoch gezüchtet werden, da muss man sich auch mal überlegen, was mit solchem Fleisch dann auch passiert, was da für Inhaltsstoffe drin sind im Muskelfleisch. Das sind ja auch die ganzen Antibiotika, die verfüttert werden, die Kraftfutter, wie du sagst. Das ist ja auch alles, findet sich dann auch im Fleisch wieder. Aber lass uns ganz kurz nochmal bei den Milchprodukten bleiben. Milch haben wir jetzt ja gesagt, ja, ist wahrscheinlich nicht das beste Nahrungsmittel. Und du hast es gesagt, in deiner Pyramide wird es gar nicht vorkommen oder fast gar nicht vorkommen. Wie sieht es denn aus mit fermentierten Milchprodukten? Also ich denke da jetzt mal an Quark oder auch an fermentierten Joghurt oder Käse. Haben die den gleichen Effekt?
Ja, ich will lieber noch vorher noch mal auf was anderes eingehen. Wir haben vorhin über den Milchzucker gesprochen. Und wir müssen jetzt über die Milchproteine sprechen. Ja, also wenn du über Fermentationsprozesse sprichst, dann baut sich Milchzucker ab, aber die Milchproteine nicht. Und warum ist das ein Problem? Man muss sich mal vor Augen führen, was hat denn die Milch eigentlich für eine Aufgabe? Es gibt die menschliche Milch, die Muttermilch, und es gibt die Rindermilch, und es gibt natürlich auch die Schafmilch und die Kamelmilch und so weiter und so fort. Diese Milch ist artspezifisch komponiert. Bedeutet, in dieser Milch ist genau das drin, was die Spezies braucht für den Start in das Leben. Was braucht die Muttermilch? Oder der Säugling? Was braucht der Säugling? Wir wissen ja alle, unsere Säuglinge, die krabbeln da so 7, 8 Monate am Fußboden rum und irgendwann fangen sie da mal so ein bisschen wackelig an zu stehen und so nach einem Jahr können die sich ein bisschen bewegen. Ein Rind oder ein Kalb, besser gesagt, muss ja sofort stehen. Und du hast es vorhin erwähnt, China will größer werden. Aber nicht nur China, auch Vietnam will größer werden. Auch in Vietnam hat man das ins Regierungsprogramm reingeschrieben. Es ist eigentlich echt unglaublich, kann man drüber lachen. Und ich bin früher sehr viel in Asien gewesen durch meinen Sport. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich immer einen Kopf größer war als alle anderen. Also wenn man in riesigen Menschenmengen war, dann guckten wir Europäer immer so einen Kopf raus und haben den Leuten immer auf die Pläte geguckt. Ja? Und wahrscheinlich fühlt sich der Asiate nicht mehr so richtig gut in der globalisierten Welt, sodass er sagt, ja, wir müssen größer werden. Und inzwischen gibt es ja auch im NBA-Spieler aus China oder aus anderen asiatischen Ländern. So, das heißt, Milchproteine sind artspezifisch auch komponiert. Also nicht nur der Milchzucker und die immunologischen Komponenten, sondern auch die Milchproteine sind darauf abgestimmt, wie schnell ein Organismus, ein Körper wachsen muss. Und die Gewichtsverdopplung, die findet bei Menschen alle 180 Tage statt. Bei einer Kuh 47 Tage. Also viel, viel schneller. Was bedeutet das? Die Milchproteine sind ein Wachstumsbeschleuniger. Und was man natürlich nicht will, ist, wenn man jetzt so in unserem Alter ist, man will natürlich nicht unbedingt das Wachstum von gewissen Gewebearten beschleunigen. Da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer drin einsteigen. Aber nur erstmal so für den Anfang. Wir haben auf der einen Seite Caseinproteine und auf der anderen Seite haben wir Molkeproteine. Die haben wir schon erwähnt. Etwa 25% sind Molkeproteine und der Rest sind Caseinproteine. Der Proteinanteil, wie gerade schon gesagt, liegt etwa bei 3,4%. Und aus diesen 3,4% sind jetzt etwa 80% Caseinproteine und 20% Molkeproteine. Und bei den Caseinen unterscheiden wir zwischen verschiedenen Caseinen. Es gibt insgesamt 4 Caseine. Und bei den Molkeproteinen unterscheiden wir zwischen Proteinen, die wir Lactalbumin oder Beta-Lactoglobulin oder Immunglobulin nennen. Und die Immunglobuline, die kennt vielleicht der ein oder andere, das sind Botenstoffe des Immunsystems. Falsch gesagt, das sind nicht die Botenstoffe, sondern das sind Abwehrsubstanzen des Immunsystems. Das heißt, über die Muttermilch bekommen wir Immunglobuline zugeführt, die wir brauchen, um unsere Schleimhäute auszustatten, um gegen Infektionserreger eine Chance zu haben. Denn wir wissen ja, dass Kinder sehr leicht sich Infektionen ins Haus holen, dass sie natürlich noch nicht geschützt sind, sie haben noch nicht das ausgebildete Immunsystem und Säuglinge sind 1:1 abhängig von der Muttermilch und von der Komposition dieser Erstlingsnahrung sozusagen. Deswegen war es auch ein Riesenfehler, dass man gesagt hat, okay, das mit der Muttermilch, das können wir vergessen, wir haben ja jetzt Vorzugsmilch, ne, die Säuglingsmilch. Und die Säuglingsmilch war immer oder ist immer aufgebaut auf Kuhmilch, Kuhmilchbasis. Nur die Kuhmilch ist eben völlig anders komponiert. Und der Proteinanteil, der hat letztendlich, spiegelt sich dann wieder in dieser Wachstumsrate, die ich gerade kurz erwähnt habe. Vor allen Dingen, was die Caseine anbelangt. Und deshalb ist Milch insgesamt auch ein Wachstumsbeschleuniger. Wir sehen beispielsweise bei einigen Naturvölkern, die keine Milchprodukte konsumieren, überhaupt keine Akne. Ja, bin ich durch die Stadt gefahren und stand an der Ampel und hatte so einen 18-Jährigen neben mir und der war voller Akne-Pickel. Ich wollte ihn erst anstoßen und ihn fragen, wie viele Milchprodukte er am Tag konsumiert, weil Milchprodukte sorgen eben in bestimmten Gewebearten dafür, dass Gewebe übermäßig wächst. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannten proliferativen Erkrankungen. Das heißt, Gewebe wird gereizt zu proliferieren, zu wachsen. Und einer meiner Professoren hat damals ein sehr schönes Buch über das Thema Akne dazu geschrieben, gibt es leider nur auf Englisch. Aber wenn wir jetzt an andere Erkrankungen denken, die proliferativen Ursprungs sind, dann sind wir auch bei bestimmten Krebserkrankungen. Und wenn wir uns Bevölkerungen anschauen, wo Milchprodukte nie ein Thema waren, wie zum Beispiel in Japan. Japan ist ja bekanntlich eine Insel. Und in dieser Insel, da hat es eigentlich nie, also haben die Milchprodukte nie zur normalen Ernährung gehört. Bis 1954 war es, glaube ich. Dort haben die Japaner, vermutlich auf Druck der Amerikaner, ne, die Japaner haben ja damals kapituliert und dann kamen sind die Amerikaner ins Spiel gekommen und haben dann praktisch auch die Ernährung der Japaner verändert. Das sehen wir heute auch in Okinawa, da wo immer die ältesten Menschen gelebt haben. Ja, unser Zahnarzt ist gerade auf Okinawa und ich habe ihn beauftragt, noch einige dieser 100-Jährigen zu finden. Vermutlich wird er kaum noch jemanden finden, weil die alle völlig verwestlicht sind. Das heißt, die essen den gleichen Käse, den wir heute auch essen. Und bekommen dadurch auch die gleichen Erkrankungen, die wir frühzeitig auch bekommen. Und Okinawa gehört ja zu diesen sogenannten Blue Zones, da wo die ältesten Menschen leben. Und da hat man sich natürlich für interessiert, welche Nahrungs- und Lebensmittel werden dort konsumiert. Und da haben die Milchprodukte keine Rolle gespielt. So, aber jetzt hat sich das geändert, denn da hat man Anfang der 50er Jahre hat man ein Schulgesetz erlassen. Und hat praktisch die gesunden Nahrungsmittel aus der Schule rausgeholt und hat gesagt, okay, jetzt stellen wir hier irgendwelche Milchcontainer auf. Ja, jetzt kann man sich die ultra hoch erhitzte Milch ziehen. Ich sehe immer noch so diese Milchschaumgetränke, die wir bei uns damals auch in der Schule hatten. Und da wurden eben gerade die Kinder und die Frauen vor allen Dingen wurden darauf gepolt, eben dafür zu sorgen, dann mit diesen Argumenten Calcium und noch ein paar andere Argumente, das in diese Generation reinzubringen. Und heute weiß das praktisch jedes Kind, ja, dass Milch wichtig ist fürs Wachstum, fürs Wachstum, für die Knochen und so weiter. Ja, aber wenn wir uns die Wachstumskurven nicht der Körpergröße, sondern bestimmter Krebserkrankungen anschauen, dann sehen wir, dass Japan zwar immer noch gegenüber USA weit zurückhängt, was Brustkrebs und Prostatakrebs anbelangt. Aber wir sehen, dass die sich langsam, aber sicher auf den gleichen Weg machen. Das ist jetzt 60, 70 Jahre her. Wir sehen jetzt exponentielle Kurven, epidemiologische Kurven, muss man dazu sagen, wo man eben nicht genau weiß, was sind die Ursachen. Wenn man aber sich die Ursachen oder wenn man versucht, die Ursachen zu verstehen, dann kommt man praktisch auf diesen Punkt, wo man sieht, da hat sich die Ernährung einer ganzen Bevölkerung dramatisch verändert. Ja, eine neue Nahrungsmittelgruppe ist eingeführt worden, wird jetzt ubiquitär in allen Variationen konsumiert und sorgt eben dafür, dass wir gleiche exponentielle Kurven sehen bei bestimmten Krebserkrankungen.
Ja, das ist von der Ursache her, wie du das beschreibst, also schon wirklich bedenklich. Und wenn da der Zusammenhang besteht, dann ist es natürlich auch sehr traurig für die Bevölkerung, die sich quasi eigentlich gut ernährt hat.
Vielleicht noch eine Zahl dazu, Axel. In den USA werden ungefähr 1000 Gramm Milchprodukte, also ein Kilogramm, am Tag konsumiert, in Japan 300 Gramm. Schauen wir uns bestimmte Erkrankungen an, Brustkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, dann ist die Inzidenz in Japan viel, viel geringer als in den USA. Das könnte natürlich auch der Sojakonsum sein oder der höhere Fischkonsum etc. Das wissen wir nicht genau, was die Faktoren sind. Aber es ist naheliegend, wenn man etwas Neues integriert und auf einmal blühen praktisch irgendwelche Erkrankungen auf, dass es da einen Zusammenhang gibt. Zumindest gibt es den statistischen Zusammenhang.
Auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso wie du, ne? Und jetzt lass uns aber noch mal kurz zur Frage zurückkommen. Milch haben wir jetzt schon ausgiebiger ein bisschen drauf geguckt. Aber wie sieht es denn wirklich noch mal mit den Produkten aus, wie Joghurt, Quark und Käse? Gibt es denn irgendwas Gutes daran?
Ja, da müssen wir uns auch das Produkt an sich anschauen. Also ich würde von den Milchprodukten den Joghurt immer noch ans und vor allen Dingen die Butter, weil die Butter besteht ja fast nur aus Fett. Und wenn wir noch eine Stufe weitergehen, dann nehmen wir das Ghee, die indische Butter. Da sind alle Proteine praktisch draußen und nur noch das reine Fett ist übrig geblieben. Und Fett hat eben keine immunologische Wirkung in der Form, weil unser Immunsystem ja auf Fremdproteine reagiert in der Hauptsache. Auf Fremdallergene, auf Fremderreger, aber immer auch auf Fremdproteine. Und deshalb, umso fettreicher das Milchprodukt ist, könnte man meinen, umso unschädlicher wäre es. Aber wenn man sich jetzt Käsesorten anschaut, dann findet man in manchen Käsesorten eben sehr hohe Mengen an anabolen Eiweißen, an anabolen Aminosäuren. Und das ist jetzt für den Bodybuilder vielleicht weniger ein Problem, weil der konsumiert ja extra auch zusätzliches Eiweiß. Aber was ist eben mit dem Couchpotato? Was ist eben mit dem, der im Garten steht und so ein bisschen in seinem Garten herumarbeitet als Rentner? Braucht er diese Riesenmengen an Eiweiß? Gerade diese hochanabolen Eiweiße oder Aminosäuren, besser gesagt. Und da würde ich mal behaupten, nein, das ist das gleiche Thema wie auch bei den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate muss man sich verdienen und das Eiweiß muss man sich auch verdienen. Ja? Also wenn du im Studio warst und hast dort 1,5 Stunden Gewichte gestemmt, Kniebeugen gemacht und Bankdrücken und was es alles so gibt, dann brauchst du auch etwas mehr Eiweiß. Die Frage ist, ob die Eiweiße aus den Milchprodukten kommen müssen oder ob man die Eiweiße auch über pflanzliche oder eben andere tierische Lebensmittel, Eier, Fleischprodukte konsumieren sollte. Das ist jetzt eine Diskussion, die führt jetzt sehr, sehr weit. Die wird uns jetzt auch in die Irre führen, weil es da so viele Aspekte gibt, die müssen wir in einem eigenen Podcast nochmal besprechen.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ihr merkt, das Thema wird sehr kontrovers diskutiert und wir können da bestimmt noch eine zweite Folge draus machen, dass wir einfach nochmal tiefer einsteigen. Jens, aber wir haben es gesagt, ganz am Anfang haben wir von der Molke gesprochen und dass die abgeschöpfte Molke, man wusste nicht, was man damit machen sollte. Und dann ist irgendwann mal die Fitnessindustrie auf den Plan gekommen und hat gesagt, ach, da können wir was mitmachen. Und hat dann diese sogenannten WHY-Proteine, wie auch man immer sie nennen will, WHEY-Proteine, habt ihr wahrscheinlich schon alle mal gesehen, die auch in Fitnessstudios verkauft werden als Eiweißshake nach dem Training. Was ist dazu zu sagen, so als Abschluss, damit wir auch, wir kommen am Anfang, haben wir darüber geredet und jetzt, dass wir das damit noch abbinden können?
Also hier muss man, glaube ich, unterscheiden, ob man jetzt zweimal die Woche ein bisschen ins Fitnessstudio geht oder ob man Leistungssport treibt. Weil der Faktor ist ja in letzter Instanz die Zerstörung, die durch das Training stattfindet. Und auch der Angriff aufs Immunsystem. Denn alles braucht letztendlich Eiweiß. Hormone brauchen Eiweiß, Immunglobuline und so weiter. Alles wird letztendlich aus Eiweiß, aus Aminosäuren letztendlich aufgebaut. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir Eiweiß zuführen. In welcher Art und Weise, das ist jetzt ein Diskussionsthema. Ob man zusätzlich Eiweiß braucht, da würde ich mal sagen, dass die meisten, die so ein bisschen Hobbysport betreiben, das alles über die Ernährung letztendlich steuern können. Ja, wenn die also eine Mischkost konsumieren, vielleicht auch eine vegetarische oder eine rein vegane Ernährung durchführen, dann ist das, wenn man das klug kombiniert, auch darüber durchaus möglich. Bottleneck wird es dann, also ein Flaschenhals wird es dann, wenn wir das Trainingsvolumen steigern, wenn wir mehr Trainingseinheiten haben, wenn wir zweimal am Tag trainieren, wenn wir sehr viel Stress haben, auch noch zusätzlich. Es gibt ja auch viele, die heute Leistungssport neben dem Beruf treiben. Ja, da steigt natürlich logischerweise der Bedarf nicht nur an Mikronährstoffen, sondern auch an Eiweißen. An Eiweißen, die wir selber nicht bilden können. Ja, denn wir haben nun mal essentielle Eiweiße und wir haben nicht essentielle Eiweiße. Und nicht essentielle Aminosäuren können wir selber produzieren oder selber bilden aus anderen Aminosäuren, aber die essentiellen müssen wir aufnehmen. So, das bedeutet, wenn wir eine hohe Zellzerstörung haben, dann brauchen wir entsprechend auch mehr Wiederaufbau-Nahrung in Form von anabolen Aminosäuren oder von essentiellen, nicht anabol, aber essentiellen Aminosäuren. Deshalb sagen wir auch in der Ernährung, in der Ernährungswissenschaft, dass mit zunehmendem Alter, wenn also mehr Zellzerstörung schon durch die Alterung stattfindet, dass dann Menschen auch mehr Eiweiß brauchen. Also man geht dann von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da gibt es jetzt ganz hitzige Diskussionen darüber. Da gibt es dann die Fraktion, die sagt, wir brauchen viel mehr Eiweiß. Und da gibt es die andere Fraktion, die sagt, wir brauchen viel, viel weniger Eiweiß, weil das letztendlich die Langlebigkeit ausmacht. Aber nochmal zurück zur Milch. Wir haben ja in der Milch, in der Kuhmilch, und wir haben gerade gesagt, Kälber müssen sehr schnell wachsen, die müssen sehr stabil sein, die brauchen festen Knochenbau, die brauchen ein Muskelkorsett. Entsprechend ist diese Milch auch so komponiert, dass alles auf Wachstum letztendlich programmiert ist. Sind da nicht nur die Eiweiße? Ja, gerade in der Milch haben wir, oder auch in konzentrierter Milch, wenn man jetzt mal Käsesorten nimmt, haben wir sehr, sehr hohen Umfang an anabolen Eiweißen. Aber, beziehungsweise Aminosäuren, Eiweiß ist eigentlich der falsche Begriff. Aber wir haben nicht nur die anabolen Proteine, sondern wir haben auch zum Beispiel Östrogene in der Milch. Wir haben Hormone. Ja? Pro-entzündliche und proliferative Hormone, wie zum Beispiel Östrogene und Östrogenvorläufe. Und dieser ganze Cocktail sorgt letztendlich dafür, dass bei Kälbern ist sehr schnell zum Muskelwachstum, Knochenwachstum etc. kommt. Und bei uns, bei Homo sapiens oder bei Säuglingen, soll ja genau das Gegenteil passieren. Wir bilden ja als allererstes mal unser zentrales Nervensystem aus. Gehirn, ne, die ganzen Verschaltungen dann mit den Extremitäten etc. Und das braucht weniger Eiweiß. Das sehen wir auch, wenn man die Muttermilch vergleicht mit der Kuhmilch, dann ist dort deutlich weniger Eiweiß enthalten, aber es sind andere Stoffe, die zum Beispiel für das Immunsystem des Menschen wichtiger sind als für das Kalb. Deshalb finden wir auch andere Immunglobuline in der Muttermilch als in der Kuhmilch. Also du merkst, das hat unheimlich viele Facetten und wir können das wirklich nicht auf Calcium letztendlich reduzieren. Das wäre der völlig falsche Ansatz. Es ist viel, viel differenzierter. Jetzt wird sich der Hörer fragen, naja, was darf ich da noch essen? Das höre ich halt in den Ernährungsberatungen auch häufiger. Und hier muss man letztendlich abwägen. Es gibt Produkte aus der Rohmilch, die dann ja ultrahoch erhitzt wird und pasteurisiert wird und so weiter, die man ab und zu mal konsumieren kann. Aber die Frage ist ja eine andere Achse. Die Frage ist ja, ob Milch und Milchprodukte ein Grundnahrungsmittel sein sollen. Ob sie praktisch in der Pyramide da unten, na, wo die Getreide sind, praktisch dazugehören und wir täglich davon konsumieren sollten. Und da bin ich der Meinung, nein, die Milch und Milchprodukte gehören in die Spitze, da wo wir Alkohol finden, da wo wir Süßigkeiten finden, da wo wir Delikatessen finden. Ja, ein Schafskäse sollte eine Delikatesse sein. Dann gönnt man sich den mal. Aber er sollte nicht zum Grundnahrungsmittel gehören.
Jens, vielen Dank wieder für diesen tiefen Einblick. Also ich glaube, wir sind da eingestiegen. Wir sind hier heute, würde ich sagen, mal am Ende. Wir nehmen mit, bevor du jetzt gleich noch dran kommst, einen letzten Punkt. Aber wir nehmen schon mal mit, dass für uns auf jeden Fall in der Pyramide Milch oder Milchprodukte eine Delikatesse sein sollen. Und wir haben auch gesehen, ganz kontrovers das Thema ein Stück angegangen oder das wird ganz kontrovers diskutiert. Und wir können da auch noch tiefer gehen, Jens, du hast es eben gesagt. Und ich glaube, wir werden da auch noch mal einen zweiten Teil von machen, einen zweiten Podcast dazu bringen, weil es sind noch viele Fragen, die ich auch noch habe, die ich an dich habe, die noch offen sind. Und bestimmt hat der ein oder andere Hörer oder Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal auch eine Frage. Also schreibt uns und wir werden noch einen zweiten Teil machen. Und bevor wir uns das jetzt abbinden, Jens, wolltest du noch mal, hast du deinen Finger gehoben?
Ja, wir sollten auf jeden Fall noch über dieses Thema A1, A2 Milch sprechen und wir sollten auch über das Thema Brustkrebs nochmal intensiv sprechen, weil da gibt es nämlich jetzt auch ein neues Review Paper, also ein zusammenfassendes Paper, was eben nicht nur die Die Eiweiße, die Aminosäuren adressiert und die Östrogen, also die hormonähnlichen Substanzen, die wir in der Milch finden, sondern eben heute auch noch ganz andere Substanzen, die dann normalerweise gar nicht hingehören. Ja, wenn wir an diese moderne Landwirtschaft denken, an Stalltiere denken, an hochgezüchtete, hochgemästete Tiere, die artfremd ernährt werden, etc., dann finden wir da eben auch noch ganz andere Substanzen, die, naja, wie soll ich mich ausdrücken, die nicht gerade gesundheitsförderlich sind. Das gilt aber im Übrigen natürlich für alle Massenprodukte, ja.
Ja, du sprichst es an. Das heißt, jetzt, ihr habt schon einen Ausblick bekommen. Wahrscheinlich der ein oder andere, oh Gott, A1, A2-Milch, habe ich auch schon mal was von gehört. Brustkrebs natürlich auch immer wieder ein Thema. Deshalb, wie gesagt, wir bringen einen zweiten Teil und bringen den auch zeitnah. Wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ich denke mal, einen zweiten Teil werden wir zeitnah auch aufnehmen. Und all diese Fragen und auch die Themen, die der Jens gerade aufgeworfen hat, die werden wir da beantworten und werden euch dann nochmal die Informationen geben. Für heute soll es das aber gewesen sein. Jens, vielen Dank für den tiefen Einblick und das Thema ist ganz, ganz breit und wird, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert. Wir beteiligen uns an der Diskussion und versuchen da halt ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, damit ihr auch guten Gewissens auch noch mal ein Stück Käse essen könnt oder auch einen Joghurt essen. In diesem Sinne, wie immer, bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen, wie immer, bleibt gesund. Macht's gut, bis zum nächsten Montag.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.